Er hat sehr viele Bilder gebraucht. Und heute Morgen geht es um das Bild von Asterix Obelix ein bisschen. Und es geht auch noch um eine Geschichte, wo das Bild drinnen ist vorgekommen. Und auf die Geschichte könnt ihr euch mega freuen. Und ich freue mich auch auf die Geschichte. Es ist eine ganz spezielle Geschichte. Wenn wir Geschichten erzählen unter Christen, wenn wir Gläubige Geschichten erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, nennen wir das Zeugnis. Wir zeugen von etwas, was passiert ist. Und heute Morgen ist eine Geschichte und ein Zeugnis. Gleichzeitig eben. Je nachdem, wie man es sehen will. Und ich möchte einfach zuerst noch beten für die Botschaft jetzt und für das Bild von Asterix Obelix und dass das uns heute Morgen etwas zu sagen hat. Da glaube ich dran. Danke vielmals, lieber Vater, dass du da bist heute Morgen und dass du uns zu uns kannst reden. Dass du uns zu uns kannst reden mit Bildern und mit dieser Geschichte und mit einem Zeugnis. Danke vielmals, dass du da bist und uns wohnst und dass wir auf dich vertrauen können heute Morgen, dass du zu uns redest. Du unsere Herzen auf, dass wir verstehen können. Amen. Ja, ich möchte starten so ein bisschen mit einem Titel. Wir haben Asterix und Obelix. Und wenn man jetzt über die Botschaft schaut, die ich jetzt habe, könnte man so einen Titel nehmen. Und das ist so: Gott im Alltag erlebt oder Gott im Alltag erleben. Und es geht ein bisschen um das. Und der Wunsch, Gott im Alltag zu erleben, den haben sehr, sehr viele von euch, denke ich mal. Und ich auch. Wir wollen irgendwie den Gott nicht nur am Sonntagmorgen erleben oder von ihm hören, sondern wir wollen den im Alltag irgendwo durch erleben. Jetzt haben wir ein Problem, das uns ein bisschen ansteht, ist, dass Gott sich etwas wünscht von uns. Er wünscht sich, dass wir eigentlich das ganze Leben ihm hergeben und dass wir ihm unser Leben anvertrauen, dass wir ihn erleben können im Alltag. Und ich will die Botschaft vor die ganze Botschaft stellen, die heute Morgen kommt. Dass wir unser Leben dem Gott anvertrauen, so dass wir ihn eben erleben können im Alltag. Und es gibt eine wunderbare Stelle in der Bibel, die ich zum Anfang stellen will. Das ist mir mega wichtig geworden und es wird noch einen tiefen Punkt geben, heute Morgen, wo das wieder vorkommt. Und das steht im Sprüche 3,5. Dort steht: Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Er wird uns lenken, unsere Pfade ebnen, uns im Alltag erleben, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen und uns nicht nur stützen auf unseren Verstand. Wir haben das Problem, dass wir uns oft auf unseren Verstand fokussieren. Weil wir Menschen sind, die verständig sind, das ist auch okay. Es gibt ganz viele Sprüche in der Bibel, die davon reden, nutze deinen Verstand, bist kein Dummkopf, oder? Redet die Bibel davon. Aber einfach, wir sollen uns nicht stützen, rein nur auf unseren Verstand, sondern sollen uns dem Gott anvertrauen, was er über unser Leben sagt und was er für uns vorhat. Es steht auch im Psalm 32,9, seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man zähmen, denn sonst gehorchen sie nicht. Also braucht der Verstand schon. Aber verlasst euch nicht rein nur auf den Verstand, sondern vertraut auf Gott von ganzem Herzen. Das möchte ich wie voraussetzen, bevor wir in die Geschichte einsteigen. Das ist nämlich die Grundlage dazu. Also die Geschichte, die ich euch erzähle, und nicht allein erzähle. Die Geschichte ist passiert vor knapp 4 Monaten. Es war in der Woche vom 13. bis zum 19. April. Da hat sich der Alltag von 2 Menschen, die ihr mehr oder weniger gut kennt, ziemlich stark verändert. Es sind 2 ganz normale Menschen. Ich weiss das, sie sind echt ganz normal. Es ist eine Geschichte von 2 jungen Menschen, die sind bereits 3 Jahre geheiratet. Und sie sind mehr oder weniger wirklich gut vertraut mit Gottes Wort und mit Gott unterwegs. Und wollen wirklich mit Gott durchs Leben gehen. Und es ist eine Geschichte von Stefan und von Martina Mühlenthaler. Bitte kommt vor. Ich darf hier Platz nehmen auf dem Podium. Ich werde heute Botschaft umrahmen mit der Geschichte oder mit dem Zeugnis von Stefan und Martina Mühlenthaler. Martina, fühlt euch wohl. Das ist ein bisschen ungewöhnlich jetzt für euch, für mich und für sie. Bitte seid gnädig mit uns, sie werden während der ganzen Predigt da vorne hocken. Wir sind froh, sie sind zwei herzige und schöne. Und, nein, aber es ist mir mega wichtig, dass wir werden immer wieder Sachen hören von eurem Erleben mit Gott. Und ich werde es ein bisschen umrahmen. Martina, kurz, wer seid ihr?
Wir sind Mühlenthalers. Der Steve hat schon gesagt, wir sind seit 3 Jahren verheiratet. Wir wohnen jetzt seit einem halben Jahr in Zwichtrach, zusammen mit Yvonne und Dave und Lea und Lukas in einer WG. Der Stefan hat Schreiner gelernt, arbeitet aber jetzt seit Anfangsjahr am Flughafen zu Belp. Und ich bin Lehrerin, Primarlehrerin. Genau.
Ja, genau. Sie haben in dieser Woche vom 13. bis 19. April in diesem Jahr viel erlebt. Der Stefan hatte einen Unfall mit einem Roller, einen Frontalunfall, und war intensiv ein paar Stunden, ja, 2 Tage. Und es war ziemlich dramatisch. Ein paar von euch haben ein Gebets-SMS bekommen, haben es miterlebt oder irgendwie mitgehört, dass da etwas ist passiert. Stefan, kannst du uns heute medizintechnisch sagen, was da passiert ist?
Also, das Problem ist, ich habe keine Ahnung von Medizin, oder? Und dann hat Dave mir gesagt, ich soll es medizintechnisch erklären. Darum habe ich da so ein Blatt mitgenommen von der Insel, wo die Diagnose draufsteht. Und da steht: traumatische Milzruptur Grad 4a nach Auffahrunfall. Keuling von 2 Unterpolmilzarterien am 4. sowieso. Lungenkontusion im Bereich des zentralen Mittellappens. Also einfach alles so Zeug. Ja. Am Anfang war es noch spannend, ich war im Spital und die Töchter haben von diesem Zeug geredet, die keine Ahnung gehabt, was die immer erzählen. Im Nachhinein bin ich etwas froh, dass ich es nicht gewusst. Aber was passiert ist, ist eigentlich, dass der Unfall ist ein Teil von mir ein Milz, eigentlich der Unterteil, der hat es wie abgerissen, also der ist so wie zerfetzt. Und dadurch habe ich sehr, sehr viel Blut verloren. Etwa 2 Liter, sagen die Ärzte, die da im Bauch rausgeblutet sind. Und das Problem ist, dass man halt das sehr schnell stoppen muss. Oder? Bei 3 Liter sagen so die Ärzte, das Hirn anfängt zu versagen, weil es zu wenig blutet ist. Das ist so das eine. Und das zweite war mit der Lunge, die eine Quetschung gegeben hat und dann, wo sich Blut angesammelt hat auf der Lunge, wo so mit dem Schnaufen ein Problem ist, anfangen werden. Genau.
Genau, das ist medizinisch passiert. Er hat natürlich Untersuchungen gehabt, noch und noch. Er musste liegen und kaum mehr aufstehen. Wir haben so ein bisschen mitgehört, wo einfach eben das Blut eingeflossen ist in den Bauch. Und ziemlich dramatisch war es eigentlich, sogar um dein Leben eigentlich. Und das ist nicht selbstverständlich, das vorauszusetzen. Und ich würde gerne Ihnen jetzt das Wort geben, oder Stefan das Wort geben, grob zu schildern, wie das passiert ist. Mehr aber nicht medizinisch, sondern mehr, was du selber erlebt hast in dem Moment von diesem Unfall.
Also erlebt ist noch schwierig, um das alles so ein bisschen zu erzählen, wenn man müde, dass es ein bisschen klar ist, ein bisschen rauskommt. Ich bin unterwegs, ich mit dem Roller durch ein Dörfli durchgefahren, nicht übermässig schnell, und habe dort einen Rechtsvortritt übersehen. Da ist einer aus dem Rechtsvortritt rausgefahren und vor mir war ein Auto. Und ich habe nicht gesehen, dass er rausfährt. Und so ist eigentlich zum Unfall gekommen. Und direkt nach dem Unfall habe ich das mitbekommen, wie ich auf die Haube spicken und den Boden rausgefallen. Und als ich am Boden gelegen bin, hat sich bei mir sehr viel gemeldet. Ich hatte das Gefühl, ja, sofort weg, Unfallstelle sichern, wie man es in der Feuerwehr immer lernt. Einfach möglichst schnell auf die Seite. Und das habe ich gemacht. Bin ab der Strasse, habe geschaut, ist sonst noch irgendetwas dort rumgestanden. Und dann habe ich gemerkt, ich einfach ein bisschen Bauchweh, oder? Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich noch normal, wenn du über einen Töfflenker gehst, dann tut dir der Bauch auch einfach schon ein bisschen weh. Aber das war nicht so schlimm. Da sind Leute zu mir gekommen und gefragt, was ist mit euch, können wir euch helfen? Ich habe gesagt, nein, ich kann alles bewegen, ich habe gewisse Blüten rein. Ich habe gesagt, das ist schon gut, ich habe ein bisschen Bauch, aber das kommt wieder. Ich bin dann dort so bei einem Gartenzaun gestanden und auf das Mal habe ich gemerkt, jetzt wird es mir ein bisschen komisch. Dann ist es mir schwarz geworden vor den Augen und dann habe ich gedacht, das ist jetzt auch nicht gut. Und dann bin ich da und habe gesagt, ich muss schnell abhocken, es sei mir ein bisschen Sturm. Der gehockt, auf das Mal ist das einfach nicht mehr gekommen. Das Sehvermögen war nicht mehr da. Ich habe zwar die Leute gehört um mich herum, die waren da. Und dann hat es mir so ein bisschen angefangen, komisch zu werden. Dann dachte ich, ja, das ist nicht normal. Dann habe ich denen gesagt, es sei auch nicht gut, sie sollen gescheit eine Ambulanz anrufen. Das haben sie gemacht. Die war sehr, sehr schnell da. Es war noch lustig, weil die ist zu fahren. habe ich irgendwo das Horn von ihm gehört und dann ist das Sehvermögen langsam wieder gekommen. Und dann kam der Rettungssanitäter gekommen, der gefragt und hat ihm schon gesagt, das ist alles ziemlich wieder gut. Ich habe immer noch ein bisschen Bauchweh, aber ich sehe es wieder und es ist gut. Er hat gesagt, ja, wir schauen gleich schnell. Dann hat mich angefangen abtasten, die haben Vakuummatratzen und Kragen und alles, ich weiß nicht, was alles vorher genommen. Ich dachte, was soll das? Also so schlimm ist es jetzt gewiss nicht. Und dann hat mich angefangen abtasten und hat er gemerkt, dass ich einen steinharten Bauch habe. Und von diesem Moment hat er mega angefangen zu pressieren. Ich habe nicht gewusst, was los ist. Ich habe gemerkt, dass die Hände pressieren, die mich auch schnell eingeladen. Der Polizist hat noch Fragen gestellt, der Rettungssanitäter hat rausgejagt und gesagt, wir müssen gehen, es sei nicht gut. Und ich bin dort in der Ambulanz gelegen, die sind davon gefahren und dachte, was ist echt jetzt los? Weil mir ist es echt gut gegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Der Rettungssanitäter hat dann in die Insel angerufen, eben mit so solchen Worten hat er irgendetwas geschildert, das ich keine Ahnung hatte, was er erzählt. Zwei Wörter habe ich verstanden, das war Schockraum und akut. Und das hat mir beides nicht so gefallen. Und in dem Moment bin ich da gelegen und dachte, oh, was ist jetzt? Oder vorher habe ich so wie gedacht, ja, Feuerwehr, das kennen wir so ein bisschen, oder Unfallstelle sichern, das hast du gelernt, das hast du x-mal gemacht, da kannst du etwas tun. Und dann liegst du da und denkst, gut, jetzt kann ich nichts tun, jetzt habe ich keine Ahnung, was passiert. Und dann habe ich mir schon überlegt und dachte, ja, pff, so schlimm, ist es fertig, kann es fertig werden, was ist jetzt? Und dann habe ich das erste Mal angefangen und gesagt, Gott, keine Ahnung, jetzt weiß ich nicht, was passiert. Jetzt musst du einfach hier schauen. Das war so das erste Mal, als ich mir wirklich so ein bisschen blöd vorkam und ich es echt nicht im Griff hatte.
Genau, das ist so eine Extremsituation, die du, Steffen, erlebt hast, wo zum ersten Mal jetzt der Vers so wichtig geworden ist. Vertrau auf Gott und nicht mehr auf deinen eigenen Verstand. Du hast es nicht mehr im Griff, du kannst es nicht mehr lenken. Und ich glaube, so Momente erleben wir ja nicht allzu häufig, so Extremsituationen. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir das anfangen verstehen, dass es wichtig ist, uns abhängig zu machen von diesem Gott. Weil wir haben es nicht immer im Griff. Wir haben es einfach nicht immer im Griff zu leben. Und manchmal steht es schlecht um uns. Und in diesem Moment werden wir eben abhängig von Gott. Martina, für dich eine Frage ein bisschen zurück. Weil das irgendwo einen Zusammenhang hat. Noch nicht, wie ist es für dich, der Unfall, sondern was ist vor diesem Unfall passiert?
Genau. Ich hatte noch gerade Ferien, es war noch gerade Frühlingsferien, es war meine letzte Frühlingsferienwoche. Und ich habe mir diese Woche so ein für mich frei gehalten, keinen Termin abgemacht und habe mir so wie vorgenommen, ich will Zeit mit Gott verbringen, ich will ihm die Zeit zur Verfügung stellen. Ich hatte so ein paar Fragen, die ich mit ihm anschauen wollte oder wissen und habe nichts geplant. Und am Montagmorgen sind wir, der Stefan hat Zivildienst gehabt und hat aber erst am Nachmittag auf Schwarzenburg und wir sind am Morgen zusammen im Garten gehockt und haben zusammen gemörgelt, so ein bisschen gemütlich. Und dann haben wir einen riesen Krach angefangen. Wir hatten eine riesige Auseinandersetzung gehabt, haben einander gegenseitig plötzlich nicht mehr verstanden, sind enttäuscht voneinander und es war einfach gerade wirklich eine Krise gewesen. Und dann ist in dem Moment, es war nach Mittag, der Stefan musste gehen. Und ich bin am Nachmittag im Garten gehockt und habe einfach zu Gott gesagt, was soll jetzt das? Jetzt habe ich eine Woche Zeit und ich will doch jetzt einfach die Zeit mit dir erleben. Und jetzt haben wir da so ein Gestürm. Und ich habe einfach gebetet, er möge unsere Herzen verändern. Er möge uns irgendwie verändern, eine Veränderung schenken. Und am Tag darauf, ja, habe ich eben geplant. Ich wollte am Thunersee entlang laufen, einfach mit Gott Zeit mit Gott verbringen. Und ja.
Genau, du hast irgendwie die Bitte, er möge ihr Herz verändern. Du hast ihn erleben lassen und wir hören später, wie das passiert ist. Und ich möchte einfach wieder zurück zu dir, zum Stefan kommen. Du darfst jetzt mal ein bisschen erzählen, wie das im Spital ist weitergegangen. Was du dort erlebt hast und irgendwo durch, was dir Gott aufgezeigt hat.
Jetzt muss ich schauen, wie weit ich es erzählen. Ah, genau. Nicht, dass ich schon zu viel vorwegnehme. Also so war ich, nicht ganz, etwa 24 Stunden ungefähr auf der Intensivstation gelegen zur Überwachung, wo alles voll angehängt war. Sie können schauen, sie haben mit einer Notoperation genau sie gemacht, als ich ins Spital bekommen habe. Sie haben mir gesagt, es gibt zwei Varianten. Oder entweder nehmen sie die Milz jetzt raus und testen sie aus. So hat man es früher gemacht. Oder sie probieren von innerhalb der Milz eigentlich die Gefäße zu verstopfen, sodass vom gesungenen Teil der Milz nicht mehr kaputt überblühtet. Und das ist eine neue Methode. Sie haben das noch nicht so manchmal gemacht, aber sie würden das gerne versuchen. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, machen, was es euch gut dünkt. Die haben das gemacht und die sind sich eben auch nicht sicher gewesen, ja, blüht es jetzt immer noch im Bauch oder nicht? Oder ist das wie verhärtet? So, darum musste ich auf der Intensiv bleiben. Und dort, auf der Intensiv, war es noch nicht so schlimm gewesen. Da hatte ich ziemlich viel Schmerzmittel gehabt. Da ist mir das Liegen recht einfach gefallen. Aber nach etwa 24 Stunden bin ich auf die Abteilung gekommen, bin dort in ein Zweierzimmer gekommen. Mit einem älteren Mann nebendran. Und das war so, ich weiß nicht genau, ob es die ersten, ich glaube, es waren fast 4 Tage. Und ich musste auf dem Rücken liegen. Ich durfte nicht aufhocken, ich durfte mich nicht drehen. Ich musste auf dem Rücken liegen und still haben. Und Dave kennt mich schon ein bisschen. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass es nicht so einfach ist für mich. Die haben mich nicht so gerne so still. Und das Gute aber ist, ich hatte sehr viel Zeit einfach zum Studieren halt. Und studiert habe ich über ein Buch, das mir dann ein guter Kollege aus dem Hauskreis gegeben hat. Das ist der ungezähmte Mann. 2, 3 kennen das vielleicht. Und das war das Einzige in dem Moment, den ich hatte. Ich durfte mich nicht bewegen, also habe ich das Buch anfangen. Und in diesem Buch, das hat mich irgendwo mega berührt. Ein starres Bild, das das Buch weitergibt, ist so die Vater-Sohn-Beziehung, die darauf eingeht. Und vor allem auch, dass Gott uns eigentlich der Vater sein will. Das ist manchmal schwierig, oder? Vater-Sohn. Auf der Welt, es gibt Beziehungen zwischen Vater und Sohn, die sehr tief sind. Es gibt andere, die vielleicht nicht so tief sind, aber er schildert das als eine sehr tiefe, vertraute Beziehung. Und Gott will das eigentlich. Also er kommt mehr von Gottes Seite her und nicht, ihr müsst es machen, ihr müsst es irgendwie erbeten oder bitten, sondern Gott will, Gott kommt eigentlich zu euch. Und dann habe ich angefangen nachzustudieren, bin dann bei einem Vers bin ich geblieben hängen. Wir haben das schon gesungen eigentlich heute in einem Lied. Und ein ausstarkes Lied finden, das steht hier hinten drauf auf dem Change Camp Flyer, macht noch ein bisschen Werbung. Aber sie haben mich so bewegt und darum nehmen wir so im Change Camp nochmal durch. Also für alle, die kommen, wir nehmen nicht mein Zeugnis durch, aber wir nehmen den Römerbrief durch, wo das drinnen steht. Kurze Werbung noch. Und dort steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Und in diesem Vers bin ich irgendwo geblieben hängen, der kommt in diesem Buch vor. Und es ist noch lustig, ich bin schon mehr an diesen Vers hergekommen, lustigerweise auch im Zusammenhang mit körperlichen Sachen. Also ich hatte zweimal von einem Change Camp so einen Abszess gehabt, wo ich nicht gewusst habe, was es ist. Und mir sehr Angst gemacht, weil ich nicht gewusst habe, wie die Behandlung in Italien und habe dort erlebt, wie Gott das eigentlich wegnimmt. Und jetzt bin ich wieder mit einer medizinischen Angelegenheit im Spital, es ist schlimm. Und irgendwo bin ich an diesen Vers gestossen. Ich habe angefangen, diesen Vers umzustudieren und dachte, hey, was gibt es für ein Bild? Wie kann ich diesen Vers verstehen? Und dort ist mir das Bild Fasserix und Obelix in den Sinn gekommen. Ich habe früher als Kind x von diesen Büchern gelesen, immer wieder. Und lustigerweise habe ich bei diesen Büchern, ich habe mich immer endlich als Asterix gefühlt. Oder? Für mich ist der Asterix ist so der Held in diesen Büchern. Das ist der, der, halt so, der weiss immer, was machen und so ein der Gut oder Obelix neben der andere ist ein der Taubatsch. Der war einfach nicht so mein Held. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, was in meinem Leben, das hat sich bei mir in meinem Christenleben so wie festgesetzt. Ich bin relativ gerne so auf eine Art der Held und also relativ gerne im Griff. Und dann gibt es aber Situationen, wo ich vielleicht nicht ganz sicher bin, schaffe ich das, und dann habe ich dann noch den Zaubertrank neben dran und dann kann ich dann noch einen Schluck nehmen. Also dann kann ich noch zu Gott gehen und noch beten und dann geht es auch ganz sicher, oder? Aber wenn ich an eine Situation herkomme, wo ich merke, jetzt habe ich es völlig nicht im Griff, das hat mich auch mega gestresst. Und dann kommt der Vers, wo steht, dass die gleiche Kraft, die Gott gebraucht hat, um Jesus von den Toten zu auferwecken, in uns innen lebt. Und dann habe ich gedacht, hey, da war 3 Tage da, Jesus. Da kannst du nicht einfach so mal heute wieder beleben. Das geht medizinisch gar nicht. Und dann habe ich mir überlegt, wenn diese Kraft in mir innen lebt, dann ist ja das wie beim Obelix, oder? Ich muss nicht einfach hört ihr Schluck nehmen oder zwischen drei vergessenen halt, ja. Sondern die Kraft lebt in mir und die lebt dauernd in mir. Und das Bild, das hat mich mega bewegt, als ich dann in der Zeit war und gemerkt habe, ich kann es selber nicht, ich habe keine Ahnung, was da weitergeht, medizinisch, ich verstehe es nicht. Aber wenn Gott in mir lebt, dann kann es ja nicht falsch kommen, oder? Das muss ja gut kommen. Und es war lustig, das ist mir wie aufgegangen, dass ich weiß nicht, es war vielleicht nach 3 Tagen oder so. Und ich hatte auch Freude, ich bin im Bett gelegen, am Abend, das Bild so stark, das wie Gefühl, gespürt auf eine Art, dass wie Gott da ist. Und dann habe ich wie gemerkt, jetzt muss ich aufs WC. Und ich nicht allein aufs WC dürfen und nicht dürfen laufen. Die mussten immer in einen Rollstuhl hüpfen und nachher aufs WC schieben. Und dann bin ich so im Bett gelegen und dachte, jetzt schön das Bild. Und das war für mich wie auf eine Art abgeschlossen gewesen, oder? Wie wenn Gott das mir geschenkt hat, so. Das Christliche hier. Und jetzt der Stefan geht über aufs WC. Und da komme ich dann auch wieder zurück zum Christlichen, zum Schönen, oder? Und bevor ich geläutet habe, kam mir ein Gedanke gekommen, wie, willst du jetzt allein aufs WC? Und ich habe gedacht, was ist das für ein blöder Gedanke? Logisch gehe ich allein aufs WC, es kommt ja niemand mit. Ich muss ja aufs WC, oder? An dem Mal, wo wir studieren, dachte ich, ja, nein. Gott kommt ja mit, oder? Wenn ich das Bild mitnehme, dann ist ja Gott in mir und dann kommt Gott mit mir mit aufs WC. Und dann, wie Gott sagt, hey, merci, kommst du mit mir jetzt aufs WC mit? Aber in dem Moment auch nicht gedacht, ja, was willst du da dort? Dann habe ich gelüht, dann sind, die ist Nachtpfleger, ich glaube, gewesen. Nachtwache kam, der hat mich in den Rollstuhl gesetzt, der hat mich dort rausgewägelt und wenn ich in diesem Rollstuhl hocke und dann mit der Abteilung wägelt, merke ich, Scheibe, jetzt habe ich schon die Trainerhose abgezogen, ich habe da in den Boxershorts in diesem Rollstuhl gehockt, vor mir der Tannenbaum mit den Infusionen dran, ich dachte, wie blöd sieht das aus? Das hat jetzt gar nichts Männliches an sich. Da hockst du da und wirst rumgeschoben, ich bin so dumm vorgekommen in diesem Rollstuhl. Und wenn ich das denke, da kommt, das ist wie auch komisch, weil das war wie ein Gedanke, der sagt, stell dir vor, der Pfleger sieht Gott, der in dir lebt. Und dann sind wir Bibelstellen gekommen, zum Beispiel aus der Offenbarung, wo der Johannes vor dem Thron von Gott steht. Und was dort beschrieben ist, wie der leuchtet, wie Jesus steht. Stell dir vor, der Pfleger sieht das, das holt auch um. Du siehst Henne schön aus. Ich bin dort auf dem WC gekocht und dachte, okay. Das hat mich fast weggeholt dort. Ich dachte, ja, stimmt. Ich sehe zwar blöd aus, aber ja, mit Gott sehe ich eben schön aus. Und das ist ein starkes Bild, das ich wie, nachher wie, also mega mit dem Obelix eben verbunden und gefunden, ja, Gott lebt in mir, nicht nebendran. Genau.
Merci vielmals, das ist wirklich ein starkes Bild. Ich glaube, heute Morgen können wir von dem profitieren, von dem Bild von Asterix und Obelix. Und ich weiss nicht, wer sich unter euch vielleicht auch als der Asterix fühlt. Oder manchmal will er Held sein, oder will irgendwie wie stark sein. Oder will es im Griff haben und will alles irgendwie selber probieren zu erschaffen und so. Und denkt, ja, Gott ist ja da schon hier noch. Ich kann ja den schon noch nehmen. In dem Sinn, wenn ich den brauche, ist er dann schon da. Aber ich probiere es zuerst mal alleine. Vielleicht bist du da heute Morgen und denkst ähnlich. Und für dich ist die Botschaft heute Morgen, denk mal an Obelix, der alles in sich drin hat, der ganz naiv ist. Der irgendwo durch auf das vertraut, was einfach in ihm innen ist. Und das ist die Stärke, die Power von Gott. Aber eigentlich ist es noch viel mehr. Es ist noch viel mehr als nur Gottes Kraft in uns innen. Es ist seine Liebe, es ist seine Geborgenheit, es ist seine Vergebungskraft. Es ist eigentlich sein ganzes Wesen, das in uns innen wohnt. Und das ist eigentlich viel, viel mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Ich glaube, wenn wir das verstehen, wie du das irgendwo hast, in diesem Moment verstanden, ich glaube, dann kann unser Denken, unser Handeln irgendwo eine Änderung erfahren. Dass wir irgendwie anfangen, anders zu denken über unser Leben und wie wir unser Leben angehen. In den Beziehungen, die wir drinstehen, in den Arbeitsplätzen, in den Schulen. Weil wir wissen, wir haben die Kraft in uns innen. Und stell dir mal vor, der gegenüber wird Jesus sehen, durch mich durch. Stell dir das mal vor, das Bild. Und der Paulus redet viel von diesem Bild. Er redet sehr viel von dem. Er sagt, das ist Christus in uns. Wir lesen das sehr viel in seinen Briefen. Er probiert das auszudeuten, Christus in uns innen, durch die Kraft vom Heiligen Geist. Er probiert das immer und immer wieder den Christen auf dieser Welt, oder wo er dort Besuch hatte, immer wieder zu sagen, Christus lebt in euch mit dieser Auferstehungskraft und durch die Kraft des Heiligen Geist könnt ihr auf das vertrauen, was in euch innen ist. Die Galater waren ein spezielles Volk in diesem Sinn. Die Galater die hatten auf Gott vertraut, aber haben sich irgendwo einen Prozess gegeben, wo sie sich abgewendet haben. Und die haben ganz viel erlebt, ganz viel Wunder. Wir lesen das im Galaterbrief am Anfang. Und im Galater 3,3 steht, wo der Paulus nach innen schreibt, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständig? Er will ihnen sagen, seid ihr wirklich so blöd, kann man fast sagen. Seid ihr wirklich so unverständig? Jetzt habt ihr so viel erlebt. Schon so viel erlebt. Und jetzt wollt ihr auf eure eigene Kraft bauen, wo Gottes Kraft viel höher ist. Seid ihr wirklich so unverständig? Es gibt ein anderes Bild noch vom Obelix. Und das haben wir im Film gesehen. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ja gut, ich glaube daran, dass der Gott in mir lebt. Ich glaube wirklich daran. Und speziell beim Obelix, das hat man im Film gesehen, der geht immer wieder zum Zaubertrankkessel. Der steht immer wieder an, wenn das Volk die Krieg ziehen gegen Trümmer. Das ist ganz speziell. Der steht da und denkt, jetzt bekomme ich wieder einen Schluck. Oder? Dabei braucht er das ja gar nicht. Er braucht das ja gar nicht. Und ich weiss nicht, vielleicht kennst du das, dass du manchmal das Gefühl hast, ich brauche noch mehr. Ich will noch diese Veranstaltung, ich will noch in dieses Camp, ich will noch dort her, für das ich vielleicht noch irgendwie Gott mehr erleben kann. Weil dann kann ich von Gott erzählen. Dann kann ich den Gott brauchen. Und dann erlebe ich den Gott. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft von heute Morgen, dass das nicht nötig ist. Dass wir uns genügen von dem, dass Gott in uns innen lebt. Einfach so. Wir können uns genügen von dem. Und wir müssen nicht immer und immer wieder anstehen. Es gibt so Leute, ich habe das auch schon erlebt, die haben so Hypes in ihrem Glaubensleben. Die gehen in eine Veranstaltung und erleben, lesen Hype, erleben irgendwo Gott. Aber dann geht es irgendwie wieder Bach ab im Alltag, weil irgendwie Gott ist nicht mehr da und fällt schnell an zu zweifeln an Gott. Gibt es ihn überhaupt? Ist Gott noch da? Und versucht dann irgendwo wieder an den Gott herzukommen, dass man ihn wieder erleben kann. Und ich glaube, eine Botschaft heute Morgen uns ist auch, dass wir grundlegend verstehen und erkennen, Gott ist einfach in uns. Es genügt, wenn wir ihm das Leben anvertrauen und er hat alles in sich, in uns innen, dass wir gebraucht werden in dieser Welt. Der Paulus schreibt im 2. Korinther 12, 9, das auf eine sehr eindrückliche Art und Weise. Das möchte ich euch auch vorlesen. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wir kennen das. In Schwachheit ist Gott mächtig. In Schwachheit ist Gott mächtig. Genau das hast du irgendwo erlebt, Stefan. Du hast das irgendwo durch, auf dem Rollstuhl, das Bild, eigentlich schwach, halbnackt. Irgendwie könnte man sich ja verloren vorkommen. Und gleichzeitig die riesen Freude in dir innen, wo du merkst, hey, Gott ist wie da bei mir. Egal, wie es bei mir aussieht in diesem Moment. Und das ist, glaube ich, ein starkes Bild. Er beschreibt es nach Paulus in Vers 10. Daher will ich nun mit grösster Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Der Paulus hat das irgendwie auch erlebt. Er ist verfolgt worden, hat die Nöte erlebt. Genau der Moment, wo der Stefan auf dem Rollstuhl hockt und merkt, ich bin in Not und gleichzeitig fühle ich so eine Stärke in mir. Und das ist der Gott, der in uns innen wirkt. Ich möchte zu dir wieder kommen, Martina. Du hast ja die Bitte gehabt, eigentlich Gott zu erleben. Und jetzt haben wir gehört, wie das da passiert ist mit Stefan. Wie hast du das erlebt, nachdem du erfahren hast, dass die Insel hat angerufen, das Telefon. Du bist irgendwo, hast wohl unterwegs sein, hast du erzählt. Eben einen Tag mit Gott erleben. Und dann kommt da ein Telefon von der Insel.
Genau, ich habe wirklich gerade meinen Rucksack gepackt und wollte zur Tür rausgehen, wo ich das Telefon kriege, dass eben der Stefan einen Unfall hatte und jetzt in der Insel sei. Und ich bin im ersten Moment, bin ich wirklich so, ja, aus allen Wolken gefallen. Und habe gerade gedacht, ja gut, wem kann ich anrufen, was kann ich machen? Ich habe gemerkt, in der Wege war niemand da. Viele waren in den Ferien oder sonst irgendwo unterwegs. Also es war niemand da, wo ich schauen konnte, was man machen könnte. Die Eltern von Stefan waren alle in den Ferien. Dann kam mir der Bruder von Stefan in den Sinn gekommen. Der war am Arbeiten, hat das Telefon nicht abgenommen. Dann kam mir noch meine Mama in den Sinn gekommen, denkt die Leute ihr an. Die war am Schlafen, weil sie Nachtwache hatte. Also es war einfach wirklich niemand erreichbar. Ich bin wirklich allein angestanden. Und ich musste wirklich kapitulieren vor Gott und einfach sagen, Herr, ich kann nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin völlig überfordert, jetzt musst du einfach du schauen, ich muss jetzt irgendwie auf Bern kommen und ich weiß nicht, wie es um Stefan geht, ich weiß nicht, was mich da erwartet, jetzt musst du einfach du schauen. Und ich bin wirklich auf das Bern rausgefahren, ich weiß nicht, wie ich dort hergekommen bin, aber ich habe es mal geschafft. Und ich habe einfach so eine Ruhe, so einen Frieden und einfach eine Gewissheit im Herzen gehabt, dass es gut kommt. Ich habe einfach gewusst, egal was ich jetzt da vorfinde, es ist Gott, ja, Gott schaut, er ist da und er hat es im Griff. Und ich habe das wirklich die ganze Woche nachher immer, ja, die ganze Woche so einfach so die Ruhe gehabt. Und habe auch während der ganzen Woche, am Anfang habe ich mich wirklich gefragt, was soll jetzt das? Ich habe zwar jetzt eine Woche reserviert, wollte Gott mit Gott irgendwie unterwegs sein, am See entlang spazieren oder ihn irgendwie so suchen. Und dann kommt das Telefon, der Stefan ist im Spital, meine Zeit ist gerade völlig anders geplant worden. Und im ersten Moment habe ich wirklich gefragt, was soll jetzt das? Es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und gleich eben, habe ich nachher in dieser ganzen Woche so viel Wertvolles erlebt, die Gott in so viel Kleinem drin erlebt. Das sind wirklich zum Teil ja, Sachen, war, ich jetzt zum Beispiel noch, der einzige Termin, den ich hatte, ist ein Coiffeur-Termin. Und ich habe doch den nachher völlig vergessen gehabt. Und an dem Tag, wo ich den hatte, ruft mir meine Coiffeuse an und sagt, ja, sie sagt mega leid, sie müssen mir absagen. Sie sagen krank. Und ich habe gedacht, ja, super, ich hätte nicht mal dran gedacht. Gott zeigt mir sogar Termine ab. Es ist einfach so viele so kleine Sachen, die ich erlebt habe, wo ich einfach gemerkt habe, da, ja, er ist einfach da.
Es gibt auch noch so eine Geschichte mit einem SMS, wo ich will, dass du die kurz erzählst. Kannst du das auch noch erklären?
Genau. Es war am Abend, gegen Ende der Woche. Ich bin schon im Bett gelegen und wollte eigentlich Stefan noch ein SMS schreiben. Aber in dem Moment, wo ich es schreiben wollte, habe ich nachher gedacht, ah, nein, ich will lieber noch zuerst einen Tagebucheintrag machen. Und dann habe ich einen Tagebucheintrag gemacht. Und nachher später am Stefan ein SMS geschrieben. Und das Lustige war, am nächsten Tag, als ich den Stefan im Spital wieder getroffen habe, hat er mir eine Geschichte erzählt, was eigentlich das SMS bei ihm bewirkt hat. Und ich weiß nicht, am besten erzähl es du gerade selber.
Jetzt war es speziell. Ich bin eben in das Zweierzimmer reingekommen. Neben mir war ein älterer Mann. Und die ersten paar Tage hat mich der, also er war sehr lieb. Gut können reden mit ihm, aber das Problem ist, ich habe in der Nacht einfach so brutal geschlafen. Das ist einfach schlafen, keine Chance, oder? Er hatte einen künstlichen Darmausgang, den man zwischendrin gehört hat. Und ich bin dort im Bett gegangen und dachte, nein, das darf nicht sein. Warum so jemand? Es könnte irgendjemand schön, weiss doch auch nicht, jemand Schönes. Er war schon schön gewesen. Aber nein, einfach etwas Angenehmes, nicht so eine mühsam, dass man nicht schlafen kann. Und das Spannende war, ich habe nachher erzählt vom WC, oder? Ich hatte das Erlebnis, wo ich das Gefühl hatte, Gott ist wie da. Und die riesen Freude. Ich bin von diesem WC-Stuhlgang oder Fahrt bin ich zurückgekommen und ich wollte nur noch ins Bett liegen und das echt geniessen. Ich bin in diesem Bett abgelegen, Freude gehabt und plötzlich kommt der Gedanke in mir hin und sagt, hey, du kannst die Freude teilen. Teil die Freude mit dem Mann, du kannst echt für den beten. Das war nur ein Gedanke, nichts Spezielles, nicht irgendwie nichts, einfach ein Gedanke. Ich dachte, nein. Es war mir gar nicht darum, um das Bett. Ich habe gefunden, nein, ich wollte einfach nur die Freude genießen und in dem Innen, das, was ich erlebt habe, noch ein bisschen umstudieren. Ich mache mich jetzt nicht auf den Mann einlassen. Zudem hat er mich eh schon genervt die letzten Nächte. Ich hoffe, dass ich jetzt gut schlafen kann. Und der Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Der ist immer wieder gekommen, Bett für den Mann. Gib dem Mann etwas von dieser Freude weiter. Ich weiß nicht, wie lange es gegangen ist. Das Gefühl, es ist ewig gegangen, als ich dort bei diesem Bett gelegen habe, nicht schlafen konnte, keine Ruhe hatte, der Gedanke, der immer wieder kam. Und irgendwann mal ein anderer Gedanke und gesagt, wie, du bist egoistisch. Du nimmst das nur für dich. Ja, dir ist etwas Schönes geschenkt und du behaltest es nur für dich. Du kannst das so einfach weitergehen und du willst nicht. Das ist henne egoistisch. Ich habe vorher studiert und irgendwann habe ich das Gefühl, ja, okay. Ich kann schlecht im Liegen beten, das irgendwie finde ich das komisch, schnell ins Bett anfangen, bin aufgehockt. Ich mehr so mit dem Gedanken, okay, bete schnell, das ist erledigt, dann kann ich dann schlafen. Und als ich da so am Aufhocken war, kommt wie ein weiterer Gedanke, der sagt, laut, bete laut. Und ich dachte, hallo, der ist zwar ein Liebe, aber ja, der, keine Ahnung, der weiss nicht, dass ich Christ bin. Ich weiss auch nicht, ob der, wie der zum Glauben steht. Ich kann sicher nicht einfach so laut die Raum rausbeten für diesen Mann. Das geht doch nicht. Und ich hatte einen Krieg mit mir selber. Komisch. Was soll ich nicht? Und irgendwann habe ich dazu durchgerungen. Ich habe den Mann angesprochen und gefragt, wie es ihm ginge. Und er hat ihm gesagt, er könne nicht schlafen, es sei mühsam und so. Und dann habe ich gesagt, ich habe schon manchmal die Erfahrung gemacht, dass ich nicht schlafen konnte. Also ich bete eigentlich zu Gott. Und ich würde gerne für ihn beten, ob das okay ist. Ich habe ihm kurz erzählt, was ich erlebt habe. Und dann sagte der Mann, ja, gerne. Er dachte, auch so gut. Dann habe ich dort in diesem Zimmer für diesen Mann gebetet. Und als ich fertig gebetet hatte, sagte er mir mit Tränen in den Augen, Herr Müllenthaler, das war so schön. Das hat so gut getan, merci vielmals. Und ich bin der erste gedacht, boah, okay. Das ist ein paar Minuten gegangen, der Mann hat friedlich geschlafen, ohne Schnarchen nebenan. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man so am Einschlafen ist, hat man manchmal so wie so ein bisschen Zuckung, oder? Das gibt es manchmal. Und plötzlich hat er mega angefangen zu zucken da nebenan. Und dann habe ich so für mich gedacht, Gott, das ist ja schon gut, aber ich doch gebetet, dass der gut mag schlafen, aber das, was der macht, sieht nicht nach gut schlafen aus. Da. Ich hatte den Gedanken nicht fertig gedacht. Leute, neben mir auf dem Nachttisch das Nattel kommt das SMS von meiner Frau. Oder? Und meine Frau meistens, oder praktisch immer, wenn sie mir ein SMS schreibt, dann schreibt sie irgendwie «Hallo Schatz, wie geht's dir?» oder irgendwie so. Und die ersten Wörter von dem SMS waren, dass Hirnwege sind unergründlich. Ich bin dort im Weg gelegt. Jetzt habe ich gedacht, Herr, was soll das? Dann kommt das SMS, das ist kein Zufall. Und ich bin der baff im Bett gelegen und dachte, das ist ja mega krass, ich habe das noch nie so erlebt. Dass Gott wie einfach so direkt wie wirkt, so auf eine feine Art, das war nicht spektakulär, das war keine laute Stimme, kein Donner oder weiss nicht was, das war echt nur ein Gedanke. Aber in diesem Moment extrem gewaltig. Es ist noch weiter gegangen mit dem Mann, einen Tag später. Es war wieder am Abend und ich habe ihn wieder gefragt, ob ich für ihn beten durfte. Wir haben wieder zusammen gebetet und nach einem Zeit meldet sich der Mann wieder, er kann immer noch nicht schlafen. Ich sagte, ja, ich kann noch nicht schlafen. Und dann hat er gesagt, ja, das hat mich irgendwie bewegt, das, was ich ihm erzählt habe. Und wir haben ein Gespräch zusammen angefangen. Und er hat mir gesagt, dass er eben vor 2 Jahren einen Unfall gemacht hat, dass er dann einen künstlichen Darmausgang machen musste. Und das war für ihn so speziell, denn der Moment, der war dann nach dem Tod. Und er hat gesagt, seitdem wüsste er, dass irgendetwas sei, das ich nicht wollte, dass er sterbe. Er ist aber nicht christlich aufgewachsen, er hat nicht viel vom Glauben gewusst. Und er war seitdem auf der Suche, was das sei. Und er hat den Islam gesehen, er hat einfach viele Religionen auf dieser Welt gesehen und das ist ihm nicht aufgegangen. Er sagt, die beten alle irgendeinen Gott an, aber was ist, beten die alle gleich und gleich sind sie gegeneinander, gibt es verschiedene Götter, die das durcheinander gehabt. Und ich konnte ihm dort erklären, wie das ist mit dem Christentum und mit diesen Religionen. Wir haben auch lange zusammen geredet. Irgendwann ist eine Nachtschwester reingekommen und gesagt, ja, was sei, ob sie so ein Medikament geben, dass wir schlafen können. Er hat gesagt, nein, es sei gut, wir haben ein gutes Gespräch, sie können wieder gehen. Und das war auch spannend. Dieser Mann hat wie das wie begriffen und gesagt, hey, das, was ihr habt, das will ich auch. Ich will auch einen Gott, der zu mir kommt, der sich nach mir sehnt. Und er hat gesagt, er hat dann, das war nicht vor einem Wochenende, am Ende hat er heimgekommen und hat gesagt, weißt du, am Mittwoch kommt der Pfarrer zu uns ins Auto und sagt, wir gehen gleich zu ihm. Dann hat er gesagt, das ist gut, mach das. Er hatte auch Freude, am Montag hat er seinen Austritt gehabt und dann ist er nochmal zu mir Ade sagen. Und dann habe ich gedacht, ich will dem Mann irgendetwas, will ich dem Mann wie noch mitgeben, aber nicht recht gewusst, was. Und das war auch speziell, das war irgendwo gegen Anfang der Woche, als ich im Spital war, kam meine Mami ins Spital gekommen. Und sie hat mir gesagt, sie hat wie für mich den Psalm 1 bekommen. Und ich habe dann, als sie mir das gesagt hat, habe ich den Psalm 1 gelesen und habe gedacht, ja, das ist schön, aber es hat mir nicht so etwas gesagt. Und in dem Moment, am Ende, als ich mit dem Mann rede, habe ich gemerkt, hey, der Psalm 1, das ist genau das, was wir zwei zusammen geredet haben, letzten Abend, der passt genau für den Mann. Und ich habe nichts zum Aufschreiben, dann habe ich den Psalm 1 aus meiner Bibel rausgerissen, und er ihm gegeben und er hat den gelesen und ihm sind Tränen runtergelaufen und gesagt, das ist so schön. Genau das habe ich gesucht. Und das ist echt gewaltig, irgendwo das zu erleben, wie Gott da wirkt oder wie Gott einem kann brauchen kann, wenn man selber gar nicht will. Ich wollte nicht für diesen Mann beten, ich habe mich gewehrt, ich wollte nicht. Weil auch der schon gar nicht wollte bekehren. Das Schade ist, wir haben den Mann nie mehr gefunden, wir haben den Mann noch besuchen, wir wissen nicht genau. Eben, wir haben ihn nicht gefunden, kein Altersheim, aber ich glaube, der ist unterwegs oder hat sicher Schritte gemacht mit dem Pfarrer. Und das war auch schön zu erleben, wie Gott das einfach braucht, das, was er ihm geschenkt hat.
Ja, ich glaube, das spricht mega für sich, oder? Das Bild, dass du gerade gebraucht worden bist, dass Martina ist gebraucht worden, mit einem SMS, mit ihrer Ruhe und Frieden, die sie ausgestrahlt hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir erleben dürfen, wenn wir erkennen, dass wir ein riesiges Geschenk in uns tragen. Dass die Welt das wie braucht, das Geschenk, dass wir das raustragen in die Welt. Das braucht die Welt so sehr, den Frieden, den ihr erleben durfte, und die Erkenntnis, die du hast gehabt, irgendwie Gott in dir und die Kraft, das braucht die Welt wie. Und wenn wir das wie eben für erkennen, dann werden wir gebraucht. Wir werden wirklich gebraucht. Und manchmal eben auf eine unkonventionelle Art und Weise, die wir gar nicht erwarten. Ich glaube, Gott handelt oft unkonventionell. Martina hat ja eigentlich Gott erleben, hat gesagt, verändert unser Herz, aber das hat sie nicht erwartet. Eine solche Art hat sie nicht erwartet. Und wir erleben das oft, oder sehen das oft in der Bibel, wie Gott Geschichte geschrieben hat mit Menschen, auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise. Ich möchte euch Mut machen. Leset die Bibel, die Leute, und schaut mal, wie unglaublich speziell Gott wirkt mit diesen Menschen, die unterwegs sind. Gott hat euch gebraucht in dieser Zeit. Und die Zeit ist irgendwo weitergegangen. Und ich möchte gerne einen Abschluss finden. Und ich möchte gerne Ihnen den Abschluss geben, dass Sie können erzählen, wie es eigentlich nach dieser Spitalzeit ist weitergegangen ist. Nach diesen Erlebnissen und diesen Erkenntnissen. Es ist irgendwie wichtig, dass wir verstehen, dass sie ganz zwei Normale. Und ich wohne mit denen zusammen. Und die sind nicht mega abgespaced irgendwo durch im Glauben. Sie haben einfach etwas so Gutes erlebt. Und irgendwo hat es sich schon verändert. Das ist schon so. Aber erzähl doch, wie das ist weitergegangen ist. Und vielleicht noch einfach das Wichtigste, was euch auf dem Herz ist, zum Abschluss, bevor ich dann noch abrunden und beten
möchte. Wir haben uns lange überlegt, was wir jetzt hier erzählen. Oder wie sagen wir das am Schluss? Was wollen wir daraus rausnehmen? Und wir haben so gesehen, wir haben so zwei Punkte, die sind wirklich wichtig. Wir sehen, ich mache den einen, das andere sagt Martina. Und zum einen Punkt, wir haben das eigentlich schon gehabt, der Dave hat schon erzählt, was der Paulus den Galater gesagt hat. Ich möchte den Abschnitt noch ein bisschen gegen vor und gegen hinten auftun. Ich lese euch einfach schnell vor, was der Paulus ihnen der geschrieben hat. Das ist Galater Kapitel 3, so der Anfang. Der schreibt er: Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Es geht dann weiter, er beschreibt nachher, der Paulus der Glaube oder Abraham hatte. Und das ist lustig, für mich trifft das Bild so wie, wer hat euch bezaubert, hat so Grosses erlebt und jetzt weht ihr wieder selber. Und das ist das Gefühl, als ich das so gelesen habe, das ist genau das, oder? Das ist jetzt schon 4 Monate, ja, 4 Monate her und eigentlich sollten wir jetzt hier oben hocken und sagen, hey, seitdem haben wir das und das und das und das, und das erlebt. Und unser Leben ist völlig anders und wir leben nur noch im Geist und einfach so gewaltig, oder? Aber irgendwo müssen wir sagen, seitdem, klar, das hat uns verändert, aber seitdem merken wir, das Leben ist jetzt nicht einfach Hype. Es ist jetzt nicht einfach komplett Angst. Es ist immer noch ein Krampf. Und der Paulus braucht das Bild sehr, sehr viel, dass er den Glauben auf der einen Seite mit einem Wettkampf vergleicht. Dass er sagt, der Glaube ist wie ein Wettkampf. Ihr müsst Gas geben, dass ihr zum Ziel kommt. Und das braucht ihr etwas. Ein Wettkämpfer, der trainiert, der ist dran. Er vergleicht den Glauben auch mit einem Kämpfer, wie mit einem Held. Mir ist so Gladiator oder so in Sinn gekommen. Wenn man die Filme schaut, die Helden, das braucht etwas. Und das ist das, was wir jetzt im Nachhinein erleben. Gott hat uns zwar etwas mega Schönes geschenkt, aber es ist jetzt nicht einfach, dass sich das so weiterzieht. Es braucht mega, mega viel, um irgendwo dran zu bleiben, um die Nähe zu ihm zu behalten. Oder wir sind in der Ferien gsi letzte Woche und wir haben uns eigentlich vorgenommen, wir sind auf dem Campingplatz, wir haben uns vorgenommen, für das Teams vorzubereiten und weiss nicht was, alles zu machen dort. Und gegen Ende Woche sagt meine Frau, wir müssen noch ein bisschen fort von da, da läuft einfach zu viel, da kannst du dich gar nicht konzentrieren auf Gott, da hast keine Chance, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Weil hier kommen neue Leute und dort siehst du irgendetwas, wo kannst du darüber diskutieren und da. Und so geht es uns jeden Tag, oder? So viel Zeug, uns ablenkt, es ist ein Riesenkrampf, irgendwo die Nähe zu suchen. Und das ist so der Endpunkt, wo wir uns sagen, es ist jetzt nicht einfach alles super und easy, sondern es ist ein riesen Krampf. Wir müssen uns auch, wir zwei ganz bewusst sagen, nein, komm, wir nehmen uns eine Zeit raus, irgendwo, wo wir das suchen. so wie der erste.
Und das andere ist so für mich das, oder für uns beide so das Bewusstsein, das wir wie neu gewonnen haben. Das Bewusstsein, Jesus lebt in mir. Und egal, wo ich bin, wo ich unterwegs bin, er ist da. Und das ist das Bild, das ich viel mehr probiere, in meinem Alltag auch mitzunehmen. Vielfach habe ich gebetet, Gott möge doch mit mir mitkommen. Aber es ist eigentlich blöd, weil er ist ja sowieso da. Ich muss ja gar nicht dafür beten. Aber mir immer wieder in meinem Alltag bewusst zu werden, er ist da und er hilft mir jetzt in dieser Situation. Oder wie gerade schnell vor ihn zu kommen. Oder kurze Impulse, wie das SMS, das ich ihm geschrieben habe. Wie umzusetzen, wenn ich merke, oh, ich könnte jetzt dieser Frau irgendwie etwas sagen. Oder Sachen, es sind so viele Sachen, die einem manchmal in den Sinn kommen, die man einfach gerade so kann umsetzen. Und das sind so kleine Sachen, die uns wie auch wichtig geworden sind, so im Alltag, ja, das zu leben.
Merci vielmals. Ich möchte zum Abschluss gerne nochmal einen Vers lesen. Und es ist nicht irgendein Vers, das ist der Trauvers von Stefan und Martina. Und es passt super gut. Und tut das Ganze eigentlich wieder gut abschließen im Rahmen. Es ist der Vers aus Sprüche 3,5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und ich wünsche euch das von Herzen, dass ihr das Bild mitnehmt von heute Morgen und euch darf irgendwo ermutigen in eurem Glaubensleben. Und dass ihr dürft durch das, dass ihr erkennt, dass Gott in euch wohnt, darf gebraucht werden in dieser Welt. Ich werde euch beten, zuerst für Mühlenthaler, dass sie das gewagt haben, da vorne zu stehen, von ihnen zu erzählen und dann für euch. Danke vielmals, lieber Vater, für die zwei, die euch das Geschenk sind auf dieser Welt. Ich glaube, ich habe ein grosses Geschenk, weil du in ihnen lebst und sie dir dürfen Zeugen sein von dir, Botschafter dürfen sein von dir in dieser Welt, wo sie sind, wo sie arbeiten. Das ist ein Riesengeschenk. Und danke, dass du sie hast mutig gemacht für heute Morgen und sie haben sich da gewagt, das zu erzählen. Du segne dir das. Und ich bitte dich, dass du ihnen einfach mit ihnen unterwegs bist, dass sie ja, die dürfen wie immer wieder erkennen, dass du Grosses kannst tun durch sie. Und dass sie die Impulse, die sie bekommen, dass sie dort darauf hören können und dem folgen. Danke, du hast sie segnen mit diesem Trauvers noch überreich in ihrer Zukunft, in ihrer Ehe. Danke für uns alle heute Morgen. Danke für das starke Bild irgendwo durch von Asterix Obelix. Es hat mich irgendwie motiviert. Oder das Zeugnis hat mich so motiviert, immer und immer wieder. Danke vielmals. Danke, dass du uns alle kannst segnen kannst an diesem Morgen. Einfach mit der Erkenntnis, dass du doch da bist in allem. Und dass wir einfach Danke sagen und bitten, dass du wirkst in unserem Umfeld. So bitte ich dich für unser Umfeld, für all die Leute, die wir jetzt gerade daran denken, die dich vielleicht noch nicht kennen, unsere Nachbarn, Menschen in unserem Umfeld, die es so nötig haben, dich zu erkennen, Herr. Wir beten vielleicht schon lange für so jemanden. Wir sehnen uns nach dir, dass du durchbrichst und Mauern runterbrichst in Menschen, dass sie dich erkennen und das Herz sich ändern und ein Mensch darf neue Hoffnung schöpfen. Herr, wir flehen dich an und beten, dass du es tust und dass du uns brauchst. Wir sind da als Junge, als Kind, als Erwachsene, als ältere Menschen, wir uns brauchen von dir. Danke vielmals. Amen.
Unser Verstand sagt jetzt, wir sollten langsam abschließen. Es war schon 11 Uhr. Aber ich glaube, jetzt ist noch ganz etwas Wichtiges. Wir haben diesen heutigen Tag oder diesen Sonntag gewählt als Jugend, weil morgen für ganz viele Kinder ein spezieller Tag ist, weil ganz viele Junge von uns einen neuen Abschnitt anfangen und wir fänden es auch schön, wenn wir als Gemeinde zusammen einstehen könnten. Morgen ist Schulanfang für alle Kinder. Es gibt Kinder, die erst Kindergartentag haben, erst Schultag oder ein neues Schuljahr, neue Klasse. Wir wollen für sie beten, dass sie wirklich mit dem Gott dorthin gehen können. Dass wir für sie einstehen, dass sie dürfen wissen, auch wenn es manchmal schwierig ist, wenn man manchmal vielleicht nicht rauskommt oder die anderen ein bisschen komisch tun, dass man darf wissen, wir haben einen ganz grossen Gott, der mit euch kommt, der morgen euch begleitet. Die Jungen, wir haben ganz viele Jungen, wir haben zwei starke Jahrgänge. Ein grosser Jahrgang, der hat Uni-Abschluss gehabt, die haben letzte Woche ihre Lehre angefangen. Ich hoffe, die meisten gut, einige weiss es. Einfach, dass wir auch für sie einstehen. Sie haben 3 oder 4 Jahre Lehre jetzt vor sich. dass sie einfach dürfen weiterhin ja, dort wirklich so dürfen wohlfühlen, gute Leute um sich herum haben. Wir haben einen starken Jahrgang, der hat abgeschlossen hat. Die haben die Lehre fertig und die haben, viele haben eine neue Stelle, die sie anfangen, irgendein neues Team, das sie reinkommen, dass wir einfach auch für sie einstehen. Das sind so die drei Anliegen, die wir einfach ja, ich möchte bitten, dass ihr euch die Zeit noch nehmt. Wir sind schon ein bisschen spät, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir wirklich für die Leute noch einstehen. Wir haben so gedacht, dass die Kinder, die Familie, dass ihr einfach ein bisschen um so herumsteht. Die Kinder, die Familie, ihr könnt noch ein bisschen verteilen, so wie wir selber am Unti-Abschluss haben, die es kennen. Ein bisschen die Mitte stehen und einfach die Leute drumherum um so herumstehen, für sie beten, ihnen Gutes wünschen für den Start. Ihr dürft aber auch zu dritt oder zu viert, dort, wo ihr hockt, nach zusammendrehen und einfach für all die Jungen beten. Nachdem wird das Musikteam noch ein Schlusslied singen und noch abschließen.